Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute ist Tanja Vollmer zu Gast. Sie lehrt Architekturpsychologie an der TU in München. Ein junges Fach, das sich damit beschäftigt, wie Räume, wie Architektur auf Menschen wirkt und wie man dieses Wissen nutzen kann, um zum Beispiel Menschen in Krankenhäusern zu helfen, sich besser zu fühlen. Willkommen, Frau Vollmer. Grüße Sie.
Guten Morgen, herzlich willkommen und Dank für die Einladung.
Bevor wir in Ihr Fach einsteigen, Frau Vollmer, viele Menschen hatten als Kind eine Dinosaurierphase, Sie auch. Aber bei Ihnen ist das Vieh so eine Art Leittier geworden, ein Sinnbild. Erzählen Sie uns mal, wie Sie auf den Dino kamen und warum er Ihnen geblieben ist.
Ich war schon als kleines Kind auf der Suche nach einem Dino, einem Dreihorn-Dino, um ganz genau zu sein. Wie das gekommen ist, ich weiß es nicht, aber meine Eltern hatten so ein wunderschönes, nicht selbst Waldgrundstück, aber wohnten direkt am Wald und ich konnte mich dort als Kind verirren in meine Träume und Fantasien und war immer auf der Suche, etwas zu entdecken, was es doch vielleicht gar nicht zu entdecken gibt. Und das ist mir eigentlich als Metapher geblieben. Bis heute habe ich mir das bewahrt und denke, irgendwann entdecke ich ihn, den Dino.
Er wird wahrscheinlich nicht kommen, aber Sie halten ihn immer für möglich. Ist das das Bild, dass alles immer irgendwie möglich sein soll?
Ganz genau. Dass man nicht aufgeben soll, zu suchen und dem Geheimnis auf der Spur zu sein.
Tanja Vollmer lehrt an der TU in München Architekturpsychologie. Es geht um bedürfnisorientierte Architektur, Wahrnehmung und Gesundheit. Frau Vollmer, klingt toll, ist aber den meisten von uns sicher noch nicht über den Weg gelaufen, die Fachrichtung Architekturpsychologie. Was meint das genau?
Um es ganz kurz zu machen, geht es darum, die Wechselwirkung von Mensch, seinem Verhalten, Denken und Fühlen und der gebauten Umwelt zu betrachten und vor allen Dingen in den Entwurf mit einfließen zu lassen von Gebäuden. Und das ist eigentlich das Neue. Also auch wenn es vielen nicht bekannt ist, was Architekturpsychologie ist, ist es eigentlich schon eine alte Disziplin oder alte, ja, aus den 70er Jahren, die aber leider sich selbst den Todesdolchstoß gegeben hat, indem sie sich zu sehr in den Elfenbeinturm der Wissenschaft versteckt hat.
Dann komme ich da sofort runter vom Elfenbeinturm und reden wir über Sie. Sie sind nämlich eigentlich studierte Biologin und Psychologin. Und Sie haben lange Jahre gearbeitet am Münchner Uniklinikum Großhadern in der Onkologie, also mit Krebspatienten. Wie wird man da zur Architekturpsychologin?
Sie müssen sich vorstellen, ich habe gerade in den klinischen Settings sehr tiefe Gespräche mit meinen Patientinnen und Patienten geführt über ihren Lebensentwurf. Und Sie hören schon, da kommt schon das Wort Entwurf vor. Und in diesen schwierigen Situationen einer lebensbedrohlichen Erkrankung haben sie mir gesagt, ich habe keine Perspektive mehr. Ich bin in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen. Ich stehe vor einer Wand. Also lauter Metaphern, die irgendwie aus der Architektur kommen. Und das hat mich neugierig gemacht.
Aber von da zum Schlussfolgern, wie etwas gebaut sein kann, ist ja ein weiter Weg. Dieses schwarze Loch hat noch niemand gesehen. Insofern interessant, wie die Patienten dann ihre eigene Situation beschreiben.
Ganz genau. Niemand von uns hat bisher in einem schwarzen Loch gesessen. Und doch wissen wir alle, was damit ausgedrückt ist. Und ich bin dann meinem früheren Chef sehr dankbar, der mich einfach ins kalte Wasser gestoßen hat und gesagt, machen Sie jetzt mal die Bauleitung für unser neues Psychotherapiezentrum.
Ups. Und was sagten die Leute, die das Psychotherapiezentrum gebaut haben, dazu?
Wenn Sie an der Uni arbeiten, haben Sie mit dem Universitätsbauamt zu tun und Architekten und Architektinnen, die sehr speziell denken. Und die hatten sehr große Schwierigkeiten mit mir, dass ich sagte, ich möchte aber ein Gebäude, das mich in meinem therapeutischen Setting unterstützt. Und dass die Patienten auffängt, dass Geborgenheit gibt, dass mir hilft, Tränen zu trocknen und ins Gespräch zu kommen.
Und das kann man durch Bauen realisieren. Ich möchte nochmal zurück zu Ihren Krebspatienten, die von ihrer mangelnden Perspektive und ihren schwarzen Löchern erzählen. Und in dem Moment, wo sie ihnen das erzählen, vermute ich mal an alles Mögliche denken, aber nicht an Gebäude. Und trotzdem werden sie davon ja offenbar beeinflusst.
Ja, Das haben wir aber sehr viel später erst herausgefunden. Erst waren das, wie man es heute nennt, phänomenologische Beobachtungen. Und all die Metaphern habe ich gesammelt über viele Jahre hinweg, auch in meiner Zeit dann in Amerika, in großen Krebskliniken und Forschungshäusern. Und bin dann später auf die Suche gegangen, was bedeutet das eigentlich, und habe Patientinnen, Brustkrebspatientinnen waren es damals, begleitet über ihre Therapien und gemerkt, sie verändern sogar etwas in ihrer Umwelt. Um herauszukommen aus diesem bedrohlichen Gefühl, dass plötzlich alles dunkel wird, enger und überfüllter. Also inzwischen wissen wir, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Raumerleben von existenziell lebensbedrohlichen Patientinnen und Patienten und der Architektur und dem Wunsch, ihr Leben zu gestalten.
Das heißt dann ja auch, dass die Wahrnehmung von Räumen bei kranken, bei schwerkranken Menschen offenbar eine andere ist als bei Gesunden. Müsste ja so sein, wenn es da wirklich so Unterschiede gibt.
Ganz genau. Und wir haben dafür auch einen Begriff, eine Theorie entwickelt, die heißt Raumanthropodysmorphie, ein echter Zungenbrecher.
Ich übe das jetzt besser nicht.
Doch, Sie dürfen sich gern dran versuchen. Bedeutet aber eigentlich, wenn sich der Körper verändert und mit ihm die Wahrnehmung, verändert sich auch der Raum.
Das heißt, für mich jetzt praktisch heißt es, dass ein Krebspatient den Raum einer Klinik womöglich anders erlebt als der Gesunde, der ihn besucht.
Richtig, ganz genau.
Und inwiefern?
Das hat sehr schön die Rotterdam-Studie gezeigt, die wir an über 300 Patientinnen und Patienten durchgeführt haben. Die gesunden Partner der Patientinnen, die wir mitbegleitet haben, die erleben ihre Räume in der Klinik wie jeder andere auch, als hell, und wir haben da Lichtmessungen durchgeführt, und ihre kranken, erkrankten Partnerinnen eben als dunkler, überfüllter und enger als eben ihre gesunden Partner. Und das bedeutet immer dann, wenn sie beispielsweise, und das ist ja normal im Krankenhaus, lichtlose Wartezonen besucht haben oder mussten sich dort länger aufhalten, oder denken Sie an diese schrecklichen Therapieräume für die systemischen, für die Chemotherapien, dass sich dort Schmerzen verstärkt haben, Ängste verstärkt haben. Und wir haben das dann eben in sogenannten Stressmessungen festhalten können.
Spielt das eigentlich eine Rolle für dieses Raumempfinden, wenn man in eine Klinik ist, was man hat? Also ob schlicht der Blinddarm raus muss, ob man eine lebensbedrohliche Krebserkrankung hat oder auch eine psychische Krankheit, ist das unterschiedlich?
Absolut. Deshalb betone ich das auch immer so und rede von existenziell lebensbedrohlich Erkrankten oder stark chronisch Erkrankten. Das ist die eine Gruppe, weil die beschäftigt sich psychisch mit dem Lebensende, und das manifestiert sich in unserem Inneren ganz anders, als wenn man eine psychische, psychiatrische Erkrankung hat. Zum Beispiel eine Depression, um ein Beispiel zu nennen. Dort verlieren Patientinnen und Patienten beispielsweise ihre Tiefenwahrnehmung.
Das heißt?
Dass sie alles als abgeflacht erleben im Raum. Und das heißt, Wände, die nicht kontrastiert sind und nicht zum Beispiel eine Betonung der tiefen Kontraste haben, gar nicht wahrnehmen.
Das heißt ja auch, dass sich dass sowas wie Gleichgewicht dann verändern müsste. Wenn man eine Treppe auf- und absteigt oder wenn man in einem Raum geht, dass man das anders macht als ein gesunder Mensch?
Ja.
Ich versuche nur zu schlussfolgern, weil ich das noch nie gehört habe.
Nein, das ist absolut, absolut richtig, was Sie sagen. Und das erleben Sie dann auch, den sogenannten unsicheren Gang der depressiven Patienten. Und wir haben erst vor ein paar Jahren herausgefunden, dass das an dieser veränderten Tiefenwahrnehmung liegt. Plus diese ständige Gleichförmigkeit, über die Patienten sprechen, dass die auch eben mit ihrer Umgebungswahrnehmung zusammenhängt. Alles wird als gleich erlebt, weil wir nur bisher in diesen drei Dimensionen arbeiten und die dritte als Gestalter der Umgebung nicht richtig bearbeiten. Ja, so muss man es eigentlich sagen.
Und als Bauleiterin in München stießen Sie dann auf ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, Erstaunen. Dann haben Sie aber eine holländische Architektin gefunden, mit der das offenbar besser ging, und haben eine Firma gegründet, Kopfvoll. Was macht Kopfvoll?
Kopfvoll kommt von unseren beiden Namen. Koppen ist meine Kollegin, Architektin, Holländerin und Vollmer, das bin ich. Von daher perfekter Name für das, was wir tun, nämlich Architektur und Psychologie zu verbinden in allen Phasen des Entwurfs. Also wir sind eigentlich eingetragen als, ja, ich sag's mal platt, stinknormales Architekturbüro, das aber diesen Zusatz hat, das menschliche Erleben und vor allen Dingen die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber mit in den Entwurf einfließen zu lassen.
Und die niederländische Sprache ist eine der bildhaftesten, die ich überhaupt kenne. Kopfvoll, voller Kopf, das ist auch ein holländisches Wort dazu. Ne?
Kopfvoll, ja.
Seien Sie Kopfvoll. Ihren Eltern dankbar für Ihre Nachnamen. Kopfvoll.
Sehr, das sieht auch als Logo sehr schön aus.
Tanja Vollmer hat viele Jahre mit Krebspatienten gearbeitet als Psychologin im Großklinikum München und dabei festgestellt, dass Krankenhäuser eine heilsamere Umgebung sein könnten, als sie sind, durch eine geänderte Architektur- und Raumgestaltung. Und so kam sie zu ihrem Fach Architekturpsychologie, das sie heute an der TU in München lehrt. Frau Vollmer, nun konnten Sie sich ja einmal so richtig austoben. Sie haben die Kinderklinik in Freiburg mitgestaltet. Die wird nächstes Jahr eröffnet. Der Nutzertest steht also noch aus. Ja. Aber es klingt einiges ziemlich vielversprechend. Was erwartet die Patienten? Können Sie uns in Bildern beschreiben, was anders aussieht, als man es vielleicht erwartet?
Stellen Sie sich vor, Sie nähern sich mit Ihrem kranken Kind, was sehr viel Schmerzen hat, der Klinik und beim Betreten hören die Schmerzen auf und das Kind hört auf zu weinen. Das ist das allererste, was anders sein wird.
Die Schmerzen hören auf?
Das ist unser
Anspruch.
Das ist unsere große Hoffnung und unsere Hypothese. Und das basiert auf einem einfachen Prinzip. Wenn Kinder abgelenkt sind, vergessen sie ihre Schmerzen. Und wir haben mit der Architektur oder den Architekturkonzepten, die wir als Kopfvoll entwickelt haben, gesagt, das müssen wir beim allerersten Betreten der Klinik erreichen. Das heißt, Kinder und Familien sehen nicht wie üblich angereihte Krankenzimmer und Infusionsständer und Ärztekittel, sondern sie sehen eine Terrasse, wo Kinder spielen, mit kleinen Fahrrädchen fahren, wo gekocht wird und man durch Scheiben bereits die Kochecke sieht, wo Jugendliche abhängen können. Und all das wollen wir bereits beim Betreten sehen lassen.
Nun bleibt ja ein Krankenhaus, wo man hingeht, weil einen etwas quält. Und diese Ablenkung ist sicher eine gute Methode. Machen Sie es uns bildlich. Wie sieht's aus, wenn man zum Beispiel in ein Patientenzimmer dort kommt?
Bleiben wir noch einen Moment vor dem Patientenzimmer, weil das ist so wichtig, gerade aus psychologischer Sicht. Wir nennen das Priming. Wir müssen die Kinder primen mit etwas Positivem, damit sie die Patientenzimmer so schnell wie möglich verlassen wollen. Weil wir wissen ja aus der Medizin, je schneller man mobilisiert wird, desto schneller kann man genesen. Und das heißt, sie betreten die Klinik, sehen also schon diese Flächen, die nicht klinisch wirken, kommen aus dem Lift, schauen durch ein kleines Häuschenfenster wieder in einen Spielbereich und die Kinder merken sich all das und dann kommen sie erst ins Patientenzimmer.
Was ist denn zum Beispiel ein Anti-Warteraum?
Dann sind wir in der Ambulanz. Was ich eben beschrieben habe, ist das REN-Cluster. Ich sage einfach nochmal den Namen. Das heißt Raum für Entwicklung und Normalität. Dort haben wir alles zusammengezogen, was für das Kind wichtig ist. Dort sitzen die Psychologen, die Therapeuten, die Erzieher und umarmen die Familien. Das heißt, auch die Eltern können mal raus aus der Klinik. Die sind ja auch höchst belastet in diesem Zustand. Und genauso ist es in den ambulanten Bereichen. Antiwarten ist wie Antikörper etwas gegen die Angst, gegen die Sorge. Das ist der Schwarzwald nachgebaut in kleinen Bäumchen. Und jeder Baum kann was anderes. Es gibt einen Hörbaum, einen Flüsterbaum, einen Feenbaum, einen Feensitz, eine Kletterhöhle und all das auf kranke Kinder angepasst.
Mhm. Nun bleibt auch der allerschönste Anti-Warteraum, Frau Vollmer, ich sag mal eine Übergangszone zur nächsten Untersuchung, um nicht Warteraum zu sagen. Und das Kind, das da begeistert rumtollt, weil es das vielleicht auch kann mit seiner Krankheit, weil das noch geht, das hat natürlich andere Bedürfnisse als der kleine Leukämie-Patient, der nur bei Mama auf dem Schoß sitzen will und sehr, sehr erschöpft ist und ja, Gestaltung hin, Gestaltung her, Schmerzen hat. Wie kümmert sich der Bereich um ihn?
Genau so. Und wir nennen das fachsprachlich die Umgebungsvariable flexibler Abstand zwischen Eltern und Kind. Das heißt, wir haben genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Bäumchen, Sitz- und Spielmöglichkeiten so angeordnet, dass selbst das schwächste und ängstliche Kind auf kurzem Abstand zu Mutti oder Vati sich begeben kann in diese kleinen Ablenkflächen. Und das Gefühl hat, da ist noch Kontakt, aber sich trotzdem wegbewegen kann. Das ist unsere große Hoffnung, dass es funktioniert. Wir arbeiten ja hypothesenbasiert, wie Sie richtig gesagt haben. Der Nutzertest muss erst noch erbracht werden.
Nun sind ja auch, das sollte man der Ehrlichkeit halber auch sagen, gerade Kinderkliniken wirklich ungeheuer bemüht, auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen. Also, dass zum Beispiel Eltern und Kinder gemeinsam aufgenommen werden, ist Standard. Dass man eine Kinderstation mit anderen Farben streicht als eine Erwachsenenstation, dass es Spielzeug gibt, dass es Bilder an der Wand gibt. Das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Was können Sie denn tatsächlich noch wirklich Fundamentales hinzufügen?
Was Sie jetzt alles genannt haben, ist bisher nur Kosmetik. Also wir sagen in der Architekturpsychologie, wenn die Farben Einzug nehmen, hat die Architektur versagt, wenn die Farben das retten müssen.
Ups.
Und Farbe ohne Licht wirkt auch gar nicht. Das heißt, wenn Sie in dunkle Gänge Farbe anbringen, ist es gar nicht so farbig, wie wenn man eigentlich Licht durch Prisma, Tageslicht, in Häuser bringt. Also da gibt's noch viel zu tun. Und ja, die Eltern sind seit den 80er Jahren aufgenommen. Aber haben Sie sich mal angeschaut, wie die liegen? Auf Klappbetten, morgens offenbart im Schlafanzug an die Schwester, die um 6 Uhr kommt, weil sie direkt in der Frontlinie der Schwester im Zimmer liegen.
Wie weit ist es möglich, das wirklich umzugestalten? Denn ich meine, Sie hatten jetzt die Spielwiese, dass Sie was neu anlegen konnten. Viele Krankenhäuser stehen nun einfach da, das Geld, sie mal kurz abzureißen und doppelt so groß und doppelt so hell und doppelt so schön zu machen, ist schlicht nicht da. Wie kann man denn helfen in einem stinknormalen Krankenhaus, was dafür besonders sensibel sein möchte?
Erstens, wir sind gar nicht teurer, sondern wir haben klug Flächen geclustert. Deshalb heißt es auch Renncluster. Also alles, was jetzt abgelegen in Krankenhäusern verstreut ist, zusammengebracht, um die Flächen zu schaffen. Und wir müssen einfach, und da bin ich dem Bundesministerium für Stadtraum und Städteplanung sehr dankbar. Sie fördern jetzt ein wissenschaftliches Projekt zur Entwicklung neuer Standards. Wir müssen neue Standards formulieren. Und da haben wir sehr viele Kinderklinikdirektoren aus Deutschland im Boot, die uns jetzt reinlassen in ihre Kliniken und sagen, wir werden jetzt mal äußern, was hier nicht richtig gut läuft. Ihr sammelt das und dann entwickeln wir daraus neue Standards. Und dann müssen wir auch politisch agieren, etwas zu ändern.
Machen wir es nochmal konkret. Es gibt natürlich zigtausend Studien, dass es gut tut, wenn vor der Tür ein Baum steht und man den sieht. Dazu braucht man eigentlich auch keine Studien, das ein bisschen Menschenverstand reicht da schon. Aber was Sie wollen, ist ja noch deutlich mehr. Also welche Rolle spielen zum Beispiel Materialien, welche Rolle spielt Licht? Sie sprachen von Prisma.
Ja. Wir wollen zum Beispiel in Richtung Einzelzimmer argumentieren, dass die Eltern ihre Privatheit haben. Das vergisst man ja immer. In Kinderkliniken heißt es so, haben wir auch angefangen, es ist eine halbe Portion, so ein Kind. Aber eigentlich sind es anderthalb Portionen, nämlich immer Eltern und Kind 24/7 zusammen. Und die Eltern müssen fit bleiben, die werden häufig vergessen. Das heißt, wir wollen ein Bettzimmer, da wird es wahrscheinlich hingehen. Wir brauchen mehr Gestaltungsmöglichkeit für die Kinder selbst, dass sie ihre Wände bemalen können, dass sie selber Sachen mitbringen können. Wir brauchen gesunde Materialien und wir brauchen eben stationsverbindende Einheiten, die Normalität herstellen, wie dieses Renncluster.
Räume beeinflussen unser Wohlbefinden. Umso wichtiger, dass die Räume in Krankenhäusern so gestaltet sind, dass sie Patienten, ich sag mal, unterstützen beim Gesundwerden. Und das hat sich die Architekturpsychologin Tanja Vollmer vor allem zur Aufgabe gemacht. Eben sprachen wir über einen Bereich, der sich dann doch erst noch beweisen muss. Aber sie funkeln so mit den Augen, dass sie, glaube ich, sehr, sehr sicher sind, dass er sich beweisen wird. Aber wie ist das mit bestehenden Krankenhäusern? Es gibt ja zum Beispiel heute eine Tendenz zur Zentralisierung, alles unter einem Dach, Großkrankenhäuser. Medizinisch hat das oft den Vorteil, dass man Patienten nicht ellenlang verlegen muss. Baulich kann man nur aus eigener Erfahrung sagen, man verläuft sich fast immer.
Ja.
Können Sie da helfen, wenn Sie nicht von Grund auf mitplanen können?
Ja, die Orientierung, die Sie jetzt ansprechen, ist eine der wichtigsten Umgebungsvariablen, von denen wir wissen, dass sie Stress macht. Zusätzlichen Stress, den man eigentlich vermeiden sollte, wenn man ins Krankenhaus kommt, weil dann kann man sich nicht konzentrieren darauf, was der Arzt sagt. Man kann sich nicht entspannen, um Therapeutika gut in den Körper zu lassen. Und von daher ist Orientierung ganz wichtig. In verbauten Häusern, die noch einzubringen, ja, da muss man leider auch wieder Kosmetik betreiben. Wobei ich nicht dafür bin, dass man jetzt alles abreißt, natürlich.
Ich meine, die Gänge sind ja da und irgendwie muss man ja in die Radiologie.
Richtig. Oh, und da sprechen Sie ein sehr schönes Thema an in der Radiologie. Da führt man die Patientinnen und Patienten ja häufig hinab, runter in die Radiologie. Das ist diesem Großgerät geschuldet.
Die ist fast immer unten.
Ja. Mhm. Und da wissen wir eigentlich jetzt, dass das Patienten als furchtbar erleben, weil sie sagen darüber, dann merke ich schon rein körperlich beim Hinabsteigen, ich steige in mein Grab, ich steige in eine Gruft.
Ups.
Ja.
Und so weit?
Ja, so
würden
weit.
Sie da gehen?
So weit. Also ich nicht selber, ich sammle ja nur diese Aussagen, aber das tritt sehr, sehr häufig auf. Also da müsste man auch komplett neu drüber nachdenken. Wir wissen ja natürlich schon lange, dass wir über die Körperwahrnehmung unsere Umgebung wahrnehmen. Also hinabschreiten heißt, die Schwerkraft nach unten fühlen.
Ich glaube Ihnen sofort, dass man viel erreichen kann mit einer gestaltenden Architektur und mit einem wirklich angepassten und dem Menschen gerechten Lebensraum auch im Krankenhaus. Nun bin ich im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit oder mit der Arbeit von Architekten in Krankenhäusern bis auf das Wort gestoßen, heilende Architektur. Und da bin ich ehrlicherweise ausgestiegen, denn wenn man eine schwere Krankheit hat, braucht man einen guten Operateur, eine gute Chemo, gute Medikamente, verständnisvolle Ärzte, Menschen, die einen begleiten. Aber dass die Architektur einen heilt, können Sie verstehen, dass man da ein bisschen abschnallt?
Verstehe ich Sie absolut. Mir geht's genauso. Ich kann mit diesem Begriff Healing Architecture nicht wirklich etwas anfangen oder heilende Architektur. Es ist mal gut gemeint gewesen, aber ausgeufert zu einem Labeling, sowohl von Krankenhäusern als auch von Architekturbüros, weil es ist so ein bisschen Sex Selling, ein guter Begriff, um seine Arbeit oder sein Haus zu verkaufen. Wir sollten ehrlich sein, weil es hat wirklich viel Potenzial, die unterstützende Architektur. Und lassen Sie mich dafür ein Bild finden, wenn das Kind auf die Knie stürzt und die Mutter hält die Arme auf und das Kind wirft sich in seine Arme und weint, hört nicht die Blutung auf. Aber dem Kind geht es doch besser. Und diese Umarmung, das ist, was Architektur kann.
Und so grenzen Sie sich auch ab gegenüber, ich sag mal, Wellness und ein bisschen Feng Shui, was immer ganz schön ist?
Absolut. Auch wenn wir da sehr viele Anfragen bekommen, weil es leider noch nicht klar ist, was der Unterschied ist. Mhm. Aber ja, wir sprechen vom Pacara-Modell.
Vom was? Ich brauche das auf Deutsch.
Ja. Das ist wieder eine Abkürzung, präventive Architektur, da kommt das Paar her, K, kurative Architektur und Ra, rehabilitative Architektur. Also wir schauen genau hin, machen wir was in Städten zum Beispiel grüner, blauer, damit wir gesund bleiben, präventiv. Machen wir was in Krankenhäusern, damit wir Heilung unterstützen oder machen wir was in Reha-Einrichtungen, damit wir wieder gesunden und Gesundheit fördern.
Ein Kollege, Frau Vollmer, der lange im Krankenhaus gearbeitet hat, erzählte mir, dass die alten Sanatorien, auch die alten Kliniken, eigentlich immer einen schönen Park vor der Tür hätten oder doch zumindest eine größere Grünanlage. Haben wir über all die Jahre irgendwas verlernt bei einer gesundheitsfördernden Gestaltung von Kliniken, wenn wir die einfach so auf die Wiese gesetzt haben?
Ja, und dabei die Bäume vernichtet haben, weil wir der Technik gehuldigt haben in den 70er, 80er Jahren, als die großen Maschinen entstanden. Denken Sie mal an Aachen, ein denkmalgeschütztes Krankenhaus, Uniklinikum. Das sieht aus wie eine Maschine, alle Rohre hängen draußen und man hat das Gefühl gehabt, man braucht dieses Grün nicht mehr, sondern man braucht die Hightech im Krankenhaus. Und man hat den Blick gerichtet auf die Krankheit statt auf das, was im Menschen ja eine wichtige Rolle spielt, wenn man Krankheit bewältigen muss, nämlich die Psychologie. Und dass wir auch da Anteile haben, die sich vielleicht im Grün, im Park mit der frischen Luft zwischendurch besser erholen oder eben heilungsunterstützend sind.
Und vielleicht auch gerade bei Patienten mit einer psychischen Krankheit, ich meine, das kann jeder nachvollziehen, jeder Gesunde, wenn man rausgeht, wenn man überhaupt geht und hat es um sich herum ein bisschen grün, ein bisschen gute Luft. Es geht einem zumindest einen Tick besser. Ich sage nicht gut, aber es geht einem zumindest einen Tick besser. Hat man das früher intuitiver genutzt in der Geschichte von Klinikbauten?
Man hatte früher noch nicht so viele Maschinerie. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wir bereiten gerade eine Ausstellung vor, die nächstes Jahr in der Pinakothek der Moderne am Architekturmuseum stattfinden wird. Die heißt Das kranke Haus, wie Architektur heilen hilft.
Da ist das Wort dann doch wieder heilen.
Aber heilen hilft, nicht heilt.
Wir betonen genau. Hilft.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Unterstützt oder hilft. Und dieses kranke Haus hat sich eben entwickelt. Man hat ja schon in den Zeiten von Palladio gewusst, dass frische Luft und Grün und Tageslicht für Menschen gut ist. Wir wissen das aus dem Fabrikbau, aus dem Wohnungsbau. Aber es hat einfach der Hochtechnisierung und dem Maschinenwissen den Platz räumen müssen.
Denken Sie bei Ihren Plänen eigentlich auch ans Personal? Nun, jedes Krankenzimmer ist auch ein Arbeitsplatz. Die Pfleger, die Pflegerinnen müssen sich bewegen können, müssen Patienten umlagern können, müssen schlicht und einfach alles vorfinden, was sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen. Und ich habe mich gefragt, ob sich die Interessen, die Sie beschreiben, von Patienten, um unterstützt zu werden durch eine schöne Raumgestaltung und von den Leuten, die da arbeiten, ob die sich hier und da auch mal in die Quere kommen.
Die kommen sich eigentlich nicht in die Quere, nur das Personal wurde noch extremer vernachlässigt, würde ich fast sagen, und mehr in die lichtlosen Flächen weggesteckt. Es gibt 50% der kleinen Häuser in Deutschland, das sind die Schwesternstützpunkte, wie man es ja nennt, ohne Tageslicht. Und das Argument ist immer, ja, die sind ja den ganzen Tag in Bewegung. Aber wo denn? Auf diesen dunklen Gängen, die wieder ohne Tageslicht sind. Und die Pausenräume wurden irgendwann wegrationalisiert, weil Krankenhäuser chronisch Platzmangel haben und die mussten wieder irgendeinen Besprechungsraum weichen.
Man kann Menschen mit einer Wohnung erschlagen wie mit einer Axt, das sagte der Berliner Zeichner Heinrich Zille einmal und bezog sich damit auf die dunklen Mietskasernen im 19. Jahrhundert. Wohnen ist wichtig, entscheidet mit, ob wir uns ruhig und geborgen fühlen oder bedrängt, traurig, unwohl. Die Architekturpsychologin Antanja Vollmer beschäftigt sich mit solchen Auswirkungen von Räumen bis hin zu dem Satz, Frau Vollmer, der Raum ist der zweite Körper. Wie meinen Sie das?
Architektur ist der zweite Körper. Das kommt vor allen Dingen aus unseren Forschungen, wo wir gemerkt haben, wenn der Körper erkrankt, dann flüchten wir uns oder können wir uns in eine schützende Umgebung flüchten. Aber auch aus der Wahrnehmung, wir werden ja groß in einem Körper. Unser erstes Haus, das wir bewohnen, ist ein Körper, also sprich unser Mutterleib. Und aus dieser Erfahrung lernen wir überhaupt, was eine umgebende Hülle bedeutet. Und wir glauben, da sind wir noch ganz an den Anfängen, dass dieses Gefühl von Geborgenheit sich, wenn man aus dem Mutterleib raus ist, überträgt dann in die andere Umwelt, in die man schlüpft, also sprich die Architektur.
Wenn wir dann ein Stückchen weiter schlüpfen, frage ich mich sofort, Frau Vollmer, wie wohnen Sie denn selbst, wenn das Wohnen so wichtig ist?
Ich wohne leider an viel zu vielen Orten. Das heißt, ich muss immer wieder in andere Körper schlüpfen. Das geht mir manchmal tierisch auf den Nerv.
Das mit dem Wohlbefinden klappt dann nicht so bei der Architekturpsychologin rein räumlich.
Nein, das klappt dann gar nicht so. Aber das ist ja häufig so, dass man an dem Syndrom erkrankt, was man selbst zu heilen versucht.
Ups, das ist aber jetzt ein verräterischer Satz. Wie wohnen Sie denn in Ihrer schönsten Wohnung?
In meiner schönsten Wohnung, da habe ich eine kleine Einteilung in Kompartimente.
In was?
In Kompartimente, also weil die ist nicht so groß. Ich habe keine riesigen Wohnungen, sondern kleine. Aber die kann ich mir flexibel einteilen, indem ich immer wieder was hin und her schiebe. Ich habe meine Möbel auf Rollen, weil ich liebe auch Veränderungen und bin ja immer noch auf der Suche nach dem Dino. Das heißt, bin neugierig, auf was noch alles möglich ist. Deshalb verändere ich auch in der Wohnung.
Schrank, du musst heute nach rechts.
Zum Beispiel. Du musst weichen. Du musst meinen großen Gedanken heute weichen.
Ups, das lassen wir jetzt mal so stehen. Als Kind hatten Sie ein Dachzimmer mit Aussicht. Und ich habe mich gefragt, ob Sie da das erste Mal nachgedacht haben über Zusammenhänge von Wohnen und Wohlbefinden. Denn ein Dachzimmer mit Aussicht, solange es nicht so heiß ist wie heute, ist was Wunderbares.
Ja, das ist was Wunderbares. Und die Aussicht war auch noch über einen kleinen See hinweg, konnte ich die Segelboote sehen. Und wahrscheinlich die Grundlage legen meiner Sehnsucht, dann auch ein paar Jahre in Holland zu sein am Meer. Ja, ich habe schon sehr früh in meinem Dachzimmer, das ja die Schräge hat, gespürt, dass sich etwas verändert, wenn ich mein Bett schiebe, von der sehr flachen Seite dieser Schräge in die hohe Seite. Irgendwas hat sich da geändert. Da hatten meine Gedanken plötzlich viel mehr Platz.
Sie übersetzen immer vom Bildlichen dann in den großen Raum. Das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die Sie mitgenommen haben aus Ihrer Profession, in jede Lebenssituation. Wir sitzen hier in einem ziemlichen Bonsai-Studio. Ist das okay? Ziemlich klein, viel Technik drin?
Auch für diese eine Stunde ist das für mich okay. Und es gibt große Fenster. Ich kann in den Himmel schauen. Das ist mir ganz wichtig. Weitsicht.
Mhm. Sie stammen aus Kassel? Aus der Dokumentarstadt? Haben Sie von klein auf die immer mitgenommen oder spielte die keine Rolle bei Vollmers?
Die spielte eine große Rolle. So haben mir meine Eltern nicht die Kunst in die Wiege gelegt, sondern die Wiege gegenüber der Kunst hingestellt, kann man sagen. Ich hatte nämlich aus unserer kleinen Mietswohnung als kleines Kind Blick auf die Akademie der Künste im Auepark in Kassel. Und ich glaube, das hat mich wahnsinnig geprägt. Dort ging man damals ja noch mit der Staffelei, nicht mit dem Laptop.
Moment, Sie müssen umgezogen sein. Eben war es ein Dachzimmer mit Aussicht auf den See und jetzt ist es ein Dachzimmer mit Aussicht auf, ob Dachzimmer, weiß ich nicht, Mietwohnung mit Aussicht auf die Dokumenta, da muss ein Umzug stattgefunden haben.
Richtig, da sind wir ein bisschen hin und her gehüpft. Also geboren bin ich in Kassel, ich bin eine Kasselanerin und da war die Mietwohnung mit Kontakt zum Auepark und zur Kunstakademie und später, rund um die 7 Jahre war ich alt, haben sich meine Eltern den Traum vom Häuschen verwirklicht.
So rum war das. Jetzt haben wir das auch. Sie haben eben gesagt, da sind Sie noch mit der Staffelei zur Dokumenta gegangen und nicht mit dem Laptop. Heute wird alles zunehmend digitaler, virtueller. Man spricht auch vom digitalen Raum. Auch was Verräterisches. Macht das was mit uns, dass wir doch immer mehr in digitalen Räumen, ich sage jetzt provokativ, zu Hause sind?
Ja, da stehen ja alle Ansätze noch sehr in den Kinderschuhen, aber wir merken, wie die Menschen Lust haben, das auszuprobieren. Im virtuellen Raum sich bewegen, bedeutet sich ja vom Körper zu lösen. Und wir haben ja gerade gesagt, in unserem Ansinnen ist Architektur der zweite Körper. Das heißt, wir schaffen uns etwas Neues, was Virtuelles und sind nicht mehr abhängig von unseren eigenen Körpergrenzen. Was könnte das in Zukunft bedeuten, dass wir uns entgrenzen, dass wir über uns selbst hinauswachsen?
Was sagt der Dino dazu?
Der Dino sagt natürlich, wir müssen neugierig bleiben. Wir dürfen nicht gleich, und das möchte ich auch nicht gleich, das zu negativ sehen, diese Entwicklung. Obwohl ich natürlich als Psychologin ein bisschen skeptisch bin.
Man wird das auch nicht mehr umkehren. Also das wird bleiben.
Das wird auf jeden Fall bleiben. Und ich merke auch nicht, dass die Sehnsucht nach Begegnung so viel größer geworden ist, was ja doch sehr viel durch die Presse geht. Corona hat uns gezwungen, zu Hause zu sein. Jetzt wollen wir uns alle wieder begegnen. Ich stelle das nicht so fest.
Heißt das, die physische Architektur verliert vielleicht sogar an Bedeutung?
Das könnte so sein. Und ich nehme an Universitäten auch die Tendenz wahr, sich mehr um die Gestaltung der virtuellen zu kümmern als der realen.
Das sieht so aus, als würden Sie sich ärgern.
Ein bisschen schon, weil ich glaube, unsere physische Welt hat noch sehr viel Potenzial, das wir hier gestalten.
Die Architekturpsychologin Tanja Vollmer ist unser Gast heute. Und ja, ich möchte mal zurück zu Ihrem Dinosaurier, den Sie immer gesucht haben als Kind und der bei Ihnen blieb als Leitbild dafür, immer vieles für möglich zu halten. Ja. Wo sehen Sie denn Ihr junges Fach in 10 Jahren?
Ich bin da ganz optimistisch und sehe es eigentlich sowohl akademisch als etabliert, noch ist es ja kein offizielles Lehrfach, weder an den psychologischen noch an den Architekturfakultäten. Also hier mein Aufruf, mehr Lehrstellen und Professuren zu schaffen. Ich sehe es in der Weiterbildung, da gibt es große Tendenzen und Riesenanfragen. Junge Menschen laufen uns die Bude ein, Praktika zu machen oder weitergebildet zu werden. Und ich sehe es, und das ist meine große Hoffnung, vor allen Dingen in der Planung.
Gibt es eigentlich Länder, die uns womöglich da schon ein bisschen Vorbild sind?
Nein, leider nicht. Es gibt architekturpsychologische Ansätze im Bauen in Skandinavien von Krankenhäusern, aber einen systematischen Einsatz dieser Disziplin nicht. Deshalb habe ich auch vor ein paar Jahren die Gesellschaft für angewandte Psychologie in Architektur und Onkologie gegründet. Und dort versuche ich als Fachgesellschaft sehr politisch wirksam zu sein. Und da sind wir in Europa, hier in Deutschland, mit so einer Gesellschaft einzigartig.
Und wo gehen Sie gleich hin, um sich von dem hoffentlich positiven Stress dieses Gespräches zu erholen? Oder wo gehen Sie hin, wenn Sie mal freie Luft brauchen, freie Gedanken?
Ich fand es gar nicht so stressig. Und ich gehe jetzt durch die herrliche Sonne von Schöneberg nach Charlottenburg ins Büro.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Tanja Vollmer war das, mit einem jungen Fach, sehr vertraut und sehr weiterbildend tätig mit der Architekturpsychologie. Danke für Ihren Besuch und alles Gute für die, insbesondere für die Kinderklinik in Freiburg.
Herzlichen Dank.